Gott. So verschiedene Begriffe man sich auch von Gott gemacht und so wunderliche Dinge man von Gott gehalten, so bemerket man doch dieses, dass, wo man anders einen wirklichen Begriff unter diesem Namen gehabt, man darunter ein Ding verstanden, das von sich selbst ist und von dem hingegen alle anderen Dinge sind. Johann Heinrich Zedlers großes vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, Band 11, Seite 295 bis 366, Stichwort Gott.
Sag mal, mein lieber Pécuchet, warum kommt man eigentlich immer so schnell auf das Wort Dummheit, wenn man Lexikon sagt?
Vielleicht, werter Bouvard, weil das schiere Wissen nichts mit Verstand oder gar mit Weisheit zu tun hat. Der Nürnberger Trichter hat schließlich niemals funktioniert, denn...
Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme an seiner Seele Schaden?
Oder wie es an anderer Stelle heißt...
Er wird nichts in seinem Sterben mitnehmen und seine Herrlichkeit wird ihm nicht nachfahren.
Das gilt auch für sein Wissen.
So steht es zumindest in der Bibel. Skeptiker nennen sie eine Enzyklopädie des angewandten Aberglaubens.
Verzeih mir die Abschweifung, Bouvard.
Es scheint mir, Pécuchet, Abschweifung ist Teil der Methode.
Wenn nicht sogar das Thema. Was war das Thema?
Die menschliche Dummheit und der Tod des Lexikons. Trübsinnige Betrachtungen von Ulrich Bassange.
Also nochmal die Frage. Warum fällt einem bei dem Wort Lexikon immer das Wort Dummheit ein?
Vielleicht, weil im Beharren auf dem Bildungskanon auch ein gerüttelt Maß Dummheit offenbar wird.
Was ist eigentlich ein gerüttelt Maß? Egal. Warum also?
Vielleicht, weil das Lexikon Teil der Frühgeschichte des Bürgertums ist und sich längst anfühlt wie Bildungsballast.
Vielleicht.
70 Kilo Bildungsballast, um genau zu sein. So viel wogen die 1,5 Meter Brockhaus zum Todeszeitpunkt der beliebten Enzyklopädie.
Das ist doch jetzt eher unnützes Wissen.
Wenn du meinst. Vielleicht aber, verehrter Bouvard, fällt ja auch nur dir das Wort Dummheit beim Wort Lexikon ein.
Das glaube ich jetzt weniger.
Ich empfinde Hass auf die Dummheit meiner Epoche. Ganze Fluten von Hass, die mich ersticken. Scheiße steigt in mir hoch wie bei einem eingeklemmten Bruch bis in den Mund. Aber ich will sie bei mir behalten, sie eindicken und daraus einen Brei machen, mit dem ich das 19. Jahrhundert beschmieren werde, wie man die indischen Pagoden mit Kuhfladen vergoldet.
Einen erbitterten Kampf mit der Minderintelligenz seiner Epoche führte Gustave Flaubert. Der Bordellgänger mit Walross-Schnauzbart schrieb Jahrzehnte an einer Universalenzyklopädie der menschlichen Dummheit.
Viel schreiben musste er da nicht, nur abschreiben.
Uncreative Writing also.
Könnte man so sagen. Als rasender Kopist hatte Flaubert für seine unvollendete, den Antiroman Bouvard et Pécuchet, 1500 Bücher gelesen und exzerpiert. Im Delirium des Abschreibens gebar er als Seitenstück und Zwillingswerk die Enzyklopädie der Blödigkeit.
Flaubert ist ein Mensch des Ressentiments geblieben, der die großen Werke durchforstet, um darin Schwächen zu finden, die es einem erlauben, den Autor herunterzumachen.
Urteilte Jean-Paul Sartre.
Der Flauberts Werke durchforstete, um darin Schwächen zu finden, die es ihm erlauben, den verehrten Autor herunterzumachen.
Neudeutsch formuliert hat Sartre dennoch einen Punkt. Der Pedant Flaubert empfand Qual und Hochgenuss zugleich beim Aufspüren von Stilblüten und Denkfehlern in den Werken großer und weniger großer Geister. Ein schöner Fund ist etwa dieser.
Es gibt derart dunkle Stellen, dass ich manchmal selbst nicht weiß, was ich da sage. Ich habe nichts unversucht gelassen, diesen alten Komiker neu herauszuputzen. Ich habe seine Gedanken ungeniert weiter ausgesponnen.
Ein gelungenes Beispiel für editorische Freizügigkeit.
Die hier dem römischen Theaterautor Plautus von der Hand seines französischen Übersetzers Nicolas Gudeville widerfuhr.
Ungeniert weiter ausgesponnen. Noch nie was von Werktreue gehört?
1845 war Werktreue kein Wert.
Was ist das überhaupt für ein Wort, Pécuchet?
Ein Kampfbegriff gegen das Regietheater, eigentlich ein Nazi-Wort. Zuletzt erfolgreich vom Klassikversteher Daniel Kehlmann verwendet.
Wie sind wir gleich wieder darauf gekommen?
Bouvard und Pécuchet, die Antihelden der Flaubertschen Enzyklopädie-Satire, dilettieren sich dank einer Erbschaft als rüstige Frührentner durch diverse Wissenschaften. Chemie, Physik und Medizin samt der Ayurvedischen, Geologie und Geschichte, Ökonomie und, Gott sei es geklagt, Theologie.
Vergessen Sie nicht die Esoterik.
Als Praktiker befassen sie sich mit Ackerbau, Viehzucht und Schnapsbrennerei. In krasser Verkennung ihrer Softskills adoptieren sie ein Geschwisterpärchen und versuchen sich in experimenteller Pädagogik. Von alledem verstehen sie genau eins.
Nämlich nichts.
Und so ist die Geschichte ihres universalen Scheiterns auch eine Parodie auf das hirnlose Sammeln von Wissen.
Das Gedächtnis ist die Intelligenz der Dummen. Ein Zitat, das Einstein zugeschrieben wird.
Mit masochistischer Akribie las sich Flaubert durch all diese Fachgebiete, um das Versagen seiner Protagonisten von innen heraus zu verstehen. Am Ende ihres stets redlichen und heißen Bemühens lässt er die beiden an ihr Kopistenpult zurückkehren. Und hier mag sich ihr Schöpfer Flaubert verewigt haben, Bouvard und Pécuchet als Doppelselbstporträt in statu nascendi. Alles Wissen dieser Erde.
Lithopädion. Eine Frau aus Toulouse trug ihr Kind 10 Jahre lang im Schoß. Eine andere aus Saint behielt es 28 Jahre lang im Uterus und es konnte nur mit Axthieben herausgeholt werden. Percy und Laurent, Wörterbuch der medizinischen Wissenschaften, Band 28, 1822.
Gibt es eigentlich ein Krankheitsbild namens Enzyklopädismus?
Jetzt wart's doch mal ab, Bouvard!
Darf ich diese zersetzenden Ausführungen für einen Moment unterbrechen, um zu fragen, was kann einen sauber recherchierten und gegengecheckten Lexikonartikel ersetzen? Vermutlich nichts. Vielleicht ein zweiter Artikel aus anderer Feder.
Vermutlich. Vielleicht.
Oder die Quelle selbst. Auf jeden Fall nicht die Wikipedia. Als Wiki aufkam,
Wikipedia,
am 15. Januar 2001.
So steht's in der Wikipedia.
Dachte ich kurz, das ist die Lösung. Die Lösung wofür, wusste ich damals noch nicht so genau. Ich glaubte noch an das Prinzip der Schwarmintelligenz, frei nach Einstein eben.
Wir alle sind sehr unwissend, aber jeder weiß etwas anderes.
Dann entwickelte sich die Schwarmintelligenz weiter. Ideen zogen in die Welt.
Regenwälder abholzen, um Essen anzubauen, das dann wieder umweltfreundlich verbrannt wird.
Ideen wie Ökotreibstoff, Greenwashing, Neoliberalismus, Pegida und die AfD. Letzteres möglicherweise eine Erfolgsidee, ob man das mag oder nicht. Heute, Jahre später, stehe ich da wie Bouvard und Pécuchet. Ganz im Gegenteil bin ich nun von der Schwarmdummheit überzeugt und davon, dass sie ansteckend ist, ansteckender als Ebola, Schweinegrippe und Keuchhusten. Es gibt keine Kur dagegen, weder Lebend- noch Totimpfung. Die finale Pandemie. Ein Planet hingestreckt in Dummheit.
Wikipedia.
Kann da ein Online-Lexikon irgendetwas retten? Vor allem eines, bei dem der Platzhirsch und hauptberufliche Nebenerwerbslexikograf meine fundierten Verbesserungen am nächsten Morgen unter Vandalismusverdacht stellt? Wo die Diktatur des Wissenschaftsglaubens einen Artikel über Homöopathie mit Anführungsstrichen durchsetzt, bis er auf die doppelte Länge anschwillt? Wo die Lobbys der Pharma- und Gesundheitsindustrie und die Spin-Doctors der Berliner Politbüros ein eisernes Editorenregiment führen und auf der anderen Seite jeder Filmartikel von erbarmungswürdigen Fanboys durch eine Nacherzählung auf Sonderschulniveau ruiniert wird, während zugleich der deutsche Synchronsprecher als Superstar gefeiert wird. Helfen Sie mir aus, Kopistin.
Die Wikipedia sei für ein Lexikon zu unzuverlässig, zu wenig vertrauenswürdig, habe zu geringe Qualitätsstandards und sei anfällig für Vandalismus und inhaltliche Beeinflussung durch Unternehmen und Organisationen.
Sag ich doch.
Spätere Untersuchungen, die sich auf die weiterentwickelte Wikipedia beziehen, belegen, dass obwohl sich diese Kritik keineswegs erledigt hat, sie aber einer problembewussten Nutzung als Informationsquelle nicht entgegensteht.
Das schreibt die Wikipedia über sich selbst. Die problembewusste Nutzung einer Informationsquelle, das klingt schon mal gefährlich.
Houston, wir haben ein Problem.
Ach, ist doch nur eine Informationsquelle.
Ja, aber wenn die jetzt vergiftet ist.
Metaphernalarm. Scherz beiseite. Die Menschheit ist kein Schwarm. Die Wikipedia kein Ersatz für Recherche. Noch nicht einmal ein Ersatz für die Irrtümer der Lexika.
Hiervon ein andermal.
Der Philosoph Thomas Palzer erklärt, wie sich der Gebrauch des Wissens im Zeitalter der Fun Facts und des unnützen Wissens verändert.
Weil es im Netz nicht mehr um die Erhöhung von Aufmerksamkeit geht, sondern um die Erhöhung der Reize, wird eine McDonaldisierung des Wissens betrieben. Ersichtlich etwa an Wikipedia und dem Fetisch der Listen. Im Netz wird Wissen in Konsumgut verwandelt. Weil es unbegrenzt wachsen kann und wächst und weil es ständig renoviert werden muss, ist es unter dem Aspekt seiner Kapitalisierung das Produkt des Jahrtausends, für ewig den Konsumenten immer wieder neu bzw. erweitert andrehbar.
Ich halte noch mal kurz dagegen. Wenn man an den richtigen Stellen sucht, ist das Internet schon hilfreich. In Fachforen, im universitären EduNet-Bereich, auf YouTube, wo es Videos gibt, die manches Leben verändert haben. Ich meine im positiven Sinne. Ich habe Wichtiges über Aufnehmen und Abmischen erfahren, auch über das Bassdrum-Spiel von John Bonham.
Dan Zala, coming at you. There are two different techniques. Pull the beater away from the head. And the other way is to bury the beater. Both produce different sounds.
Meine Kinder haben im ländlichen Kulturvakuum das Klavierspielen mit pianorollenartiger Software gelernt, das Ukulele-Spiel oder das perspektivische Zeichnen. Wenn der direkte Kontakt mit einem Lehrer fehlt, kann so ein Tutorial Wunder bewirken.
Praktische Lebenshilfe, alles schön und gut. 1000 ganz legale Steuertricks, was Oma noch wusste, Putzen für Männer. Aber was ist mit dem Wissen, dem Schatz der Menschheit?
Was haben Sie gestohlen?
Meinen Schatz!
Alles Wissen dieser Erde.
Wörterbuch. Bösartige literarische Erfindung dient dazu, das Wachstum einer Sprache zu hemmen und sie unelastisch zu machen. Das vorliegende Wörterbuch hingegen ist eines der nützlichsten Werke, die der Autor, Dr. Johannes Satan, je geschaffen hat. Es ist gedacht als Kompendium all dessen, was bis zum Zeitpunkt der Fertigstellung bekannt sein wird, kann Schrauben ziehen, Wagen ausbessern und Scheidungen einreichen. Es ist ein guter Ersatz für Masern und kann Ratten dazu bringen, ihre Löcher zu verlassen und freiwillig zu sterben. Todsicheres Mittel gegen Würmer und für Kindertränen. Ambrose Bierce, Des Teufels Wörterbuch, 1911. Mein Buch, das in seiner jetzigen Ausstattung mit Recht das Beste und Vollkommenste der gesamten Wirklichkeitsliteratur genannt werden könnte, gibt eine praktische und vernünftige Erklärung der Gedanken, Ursachen und Unterschiede vom Leben und seinem Wechsel, den man gewöhnlich den Tod nennt. Es erklärt die Mittel und Wege, ein richtiges Leben zu führen, die Wirklichkeit zu erkennen, zu beherrschen und zu überstehen. Wer die Gesetze der Wirklichkeit nicht begreift, weiß wenig, eigentlich nichts. Ich behaupte, dass es mir nach langjährigem nächtlichen Nachdenken gelungen ist, die verborgene hintere Seite der Natur entdeckt und berührt zu haben.
Was der Dichter Rohr Wolf 1990 unter seinem Alias Raul Tranchierer in seinem großen Ratschläger Welt- und Wirklichkeitslehre aus dem Reich des Fleisches, der Erde, der Luft, des Wassers und der Gefühle proklamiert, ist, satirisch zugespitzt, die Grundannahme jedes enzyklopädischen Projekts. Worüber sich Wolf, Beers, Flaubert und noch ein paar andere lustig machen, hat irgendwann mal jemand ernst gemeint.
Ich merke mir mal das Wort Wirklichkeitsliteratur.
Das Werk, das wir begonnen haben und zu Ende zu führen wünschen, hat einen doppelten Zweck. Als Enzyklopädie soll es, soweit möglich, die Ordnung und Verkettung der menschlichen Kenntnisse erklären. Und als methodisches Sachwörterbuch soll es von jeder Wissenschaft und Kunst, gehöre sie zu den freien oder zu den technischen, die allgemeineren Grundsätze enthalten, auf denen sie beruhen, und die wesentlichen Besonderheiten, die ihren Umfang und Inhalt bedingen.
Diese Worte wurden geschrieben an einem historischen Punkt der europäischen Aufklärung. Sie standen 1751 in Jean-Baptiste Le Rond d'Alembert's Einleitung zur berühmten Enzyklopädie. Übersetzt lautet deren voller Titel »Enzyklopädie oder durchdachtes Wörterbuch der Wissenschaften, Künste und Handwerke«. Denis Diderot hatte das Projekt angeregt und zusammen mit D'Alembert 142 Männer aus verschiedenen Ständen und Berufen rekrutiert. Darunter wichtige Namen der französischen Aufklärung wie Rousseau, Montesquieu, Voltaire und Louis de Jaucourt, der fleißigste von allen. Er verfasste 17.288 Einträge. Man nannte sie die Enzyklopädisten.
Siehst du, Beauvoir, da hast du deinen Enzyklopädismus. Eine Art Fieber, das Zentraleuropa ergriff.
Ein heute ausgestorbenes Krankheitsbild. Oder hast du schon mal was vom Wiki-Fieber gehört?
Tritt nur bei ernsthaftem Wikiotismus auf.
Die Enzyklopädie entstand mit einer klaren Mission, der Idee der Vernunft zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen. Die alten Gegensätze Geist und Natur vereint unter der egalitären Fahne des Alphabets. Ausgedient hatte die Metaphysik, an ihre Stelle trat wissenschaftliche Erkenntnis. Denn die Aufklärung bedeutete das Fortschreiten der Philosophie des Materialismus. Die Literaturwissenschaftlerin Gabriela Vidan konstatiert,
einen sozialen Materialismus, der sich der Bedürfnisse des gemeinschaftlichen Lebens bewusst ist und somit der eigentlichen Prinzipien des aufgeklärten Bürgertums.
Die jesuitische Gegenseite jenes neuen und selbstermächtigten Standes nannte dies in einem Traktat
ein sehr gefährliches Dogma, dem zufolge einige Philosophen, die dieses Namens nicht würdig sind, behaupten, die Seele sei Materie oder dass die Materie ewig sei, beziehungsweise dass Gott lediglich eine in der gesamten Materie vorhandene universale Seele sei, die alle Wesen hervorbringt.
Sämtliche 70.000 Artikel der Enzyklopädie wurden von Gegnern der katholischen Kirche verfasst. Unter ihnen Kleriker ebenso wie Atheisten, manchmal in Personalunion. Das war in jenem erstaunlichen 18. Jahrhundert noch möglich, Bischof und Gottesleugner zugleich zu sein. So war das Werk im Gewand eines Lexikons vor allem eines, Kampfschrift und Positionsbestimmung. Der gewitzte Diderot nannte dies eine Schmuggelphilosophie. Wie Gerd Alois Zischka in seinem Index Lexicorum schrieb, wollte man
die Einsicht verbreiten, dass auch in Religion und Staat die Maßstäbe der Vernunft anzulegen seien. Damit gab man der Aufklärung ein ganzes Arsenal von Angriffswaffen zum Kampf gegen Wunderglauben, Gewissenszwang und Despotismus in die Hand.
1765 erschien der letzte Band. Ein Vierteljahrhundert dauerte es noch bis zur Französischen Revolution. Halfen die 28 Folianten sie vorbereiten? Eher lässt sich sagen, dass sie den Weg für das erstarkende Bürgertum bahnten, das allerdings eine Herrschaft des Kapitals herbeisehnte und nicht eine der Vernunft. Zu den Enzyklopädisten gehörten nämlich neben Adligen und Klerikern auch Angehörige des dritten Standes, wie Ärzte, Juristen und Handwerker. Wiedergespiegelt wurde diese Zusammensetzung in der Leserschaft. Die Enzyklopädie erreichte tatsächlich nur jene Menschen, die sich ein Abonnement leisten konnten. Denn Autorenhonorare und Druckkosten wurden durch Subskriptionen bezahlt. Für die Enzyklopädie galt, viele hatten von ihr gehört, nur wenige sie gelesen. Doch entstand ein Netzwerk aus aufgeklärten Autoren sowie ihren Käufern und Förderern, das Verlegern und Herausgebern immer wieder half, die Schmuggelphilosophie gegen Zensur und Verbot zu verteidigen. Und so schuf ein Lexikon mit seiner Ideologie der Vernunft eine Gegenöffentlichkeit zum königstreuen Katholizismus unter dem Ancien Regime.
Da war erstmal keine Rede von der menschlichen Dummheit.
Denn Bildung hieß das Zauberwort. Alles war optimistisch, hell und zukunftsfroh.
Als Wissen noch Macht war.
Ist das heute anders?
Heute ist Wissen Fun.
Oder macht A.
A ist in der deutschen Sprache teils ein Wort der Jammernden, teils ein Zuruf und eine Stimme der Kärner und Fuhrleute, sonderlich in Thüringen, womit sie die Pferde aufmuntern, ihre Kräfte anzustrecken, indem sie dieselben zum Gehorsam gegen dieses und andere Worte, zum Exempel O, Hotto, Schwude, Thule, gewöhnet haben. Da sich denn dieses vor anderen Tieren unseres zahmen Hausviehes gelehrige Tier gemeiniglich ohne Zaum und Peitsche danach zu richten pfleget. Johann Georg Grünitz, Ökonomisch-Technologische Enzyklopädie, Stichwort A, Band 1, Seite 1, 1773.
Das tönende Lexikon jetzt endlich im Radio.
Nochmal von vorne. Was ist denn ein Lexikon?
Ein Lexikon ist eine Materialisation der zugleich traurigen und hoffnungsvollen Vorstellung, dass die Menschheit alles wissen könne.
Eine Barriere, die für alle Zeiten verhindert, dass der menschliche Geist einen Rückschritt macht.
Wie der Physiker Jean-Baptiste Biot 1801 über die Enzyklopädie schrieb. Das Lexikon, vom griechischen Wort Lexis, was Wort heißt, ist ein Wörterbuch, in dem die Welt erklärt werden soll. Erstmals versuchte das, noch unbekümmert um alphabetische Anordnung, im ersten Jahrhundert nach Christus der Römer Plinius. Und siehe da, seine Naturgeschichte beginnt mit der einigermaßen grundsätzlichen Erörterung,
ob die Welt endlich und nur eine sei.
Die verfluchte Metaphysik schon wieder.
Des Teufels Urgroßmutter.
Die zählt, wie viele Englein auf eine Stecknadelspitze passen.
Dem guten Plinius, der seine Quellen stets zitierte, blieb langwährender Ruhm beschieden, bis in der Renaissance seine Demontage einsetzte, indem man zum Beispiel einfach mal die Ortsangaben überprüfte und feststellen musste, dass das Allermeiste auf Hörensagen beruhte. Eine Ehrenrettung versuchte im 18. Jahrhundert Johann Daniel Denso mit seiner Übersetzung ins Deutsche. Da hatte der französische Graf Buffon schon mit seiner 44-bändigen Naturgeschichte begonnen, die jedoch, wie auch der Plinius, die Zeitläufte nicht als Sachbuch, sondern als Belletristik überlebte. Der bösartige Flaubert hatte über Buffon nur zu sagen,
er trug Ärmelschoner beim Schreiben.
Womit er möglicherweise unbewusst seine eigene tintenfingrige Vielschreiberattitüde geißelte. Buffons Projekt verlief parallel zum Weitergefassten der Enzyklopädisten und richtete sich im Gegensatz zu diesem ausschließlich an Wissenschaftler. Diderot hatte Buffon gründlich studiert und sicher manches einfließen lassen. Zu Anfang des 18. Jahrhunderts waren auch die Deutschen auf den Plan getreten und hatten das Wort real ins Spiel gebracht, das den sachlichen Ansatz betont. 1704 erschien zu Leipzig erstmals ein reales Staats-, Zeitungs- und Konversationslexikon.
Wirklichkeitsliteratur.
Was die Bosch halt so für Wirklichkeit halten.
Na, na, na.
Tja, was halten sie für wirklich, die Deutschen? Der vollständige Titel der 19. Auflage von 1744 lautet
Reales Staatszeitungs- und Konversationslexikon. Darinne sowohl die Religionen und geistlichen Orden, die Reiche und Staaten, Meere, Seen, Inseln, Flüsse, Städte, Festungen, Schlösser, Häfen, Berge, Vorgebirge, Pässe und Wälder, die Linien deutscher hoher Häuser, die Ritterorden, Reichstäge, gelehrte Sozietäten, Gerichte, Zivil- und Militärchargen zu Wasser und Lande, der Unterschied der Meilen, vornehmsten Münzen, Maß und Gewichte, die zur Kriegsbaukunst, Artillerie, Feldlegern, Schlachtordnungen, Belagerungen, Schifffahrten, Unterschied der Schiffe und der dazugehörigen Sachen gebräuchliche Benennungen, als auch andere in Zeitungen und täglicher Konversation vorkommende fremden Sprachen entlehnte Wörter, nebst den alltäglichen Termini Juridici und Technici, Gelehrten und Ungelehrten zu sonderbarem Nutzen klar und deutlich beschrieben werden.
Darunter, ganz wichtig für das Selbstverständnis von Lexika über die Jahrhunderte, die editorische Anmerkung,
neue, durch und durch übersehene Auflage, darinne die geografischen und historischen Beschreibungen mit Fleiß verbessert und vermehret, auch alles bis auf gegenwärtige Zeit fortgesetzt und bei den meisten Artikeln die lateinischen Benennungen beigesetzt worden. Also, dass das ganze Werk in allem über 260.000 Artikel begreifet.
19 Auflagen in 40 Jahren. Das bedeutet, alle 2 Jahre erschien eine aktualisierte Fassung. Um die täglich revidierte Wikipedia.
Vorsicht! Toxische Quelle!
Sie müssen auch mal die Autoren verstehen. Die Nachblätterei in muffigen Klosterskriptorien zahlt uns doch kein Mensch.
Um Wikipedia zu zitieren.
Diese Entwicklung setzte sich im Laufe des 18. Jahrhunderts fort, indem allein zwischen 1704 und 1737 insgesamt 29 neue Lexika erschienen.
Alle Angaben ohne Gewähr. Kopieren geht schneller als recherchieren, weiß der Wikiot.
Man könnte von einer Mode sprechen. Das 18. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Enzyklopädie. Wie so oft haben die Deutschen die größte. Allerdings hat sie einen Haken.
Hiervon später. Oder nein, lieber gleich.
großes, vollständiges Universallexikon aller Wissenschaften und Künste, welche bishero durch menschlichen Verstand und Witz erfunden und verbessert worden. Leipzig, verlegt's Johann Heinrich Zedler.
So wie die Vorsilbe real die Wirklichkeit hervorhebt, betont das Wörtchen universal die inhaltliche Vollständigkeit. Was da 1732 erschien, ist nichts Geringeres als das umfangreichste Wissensprojekt seiner Zeit.
Es unternimmt der Verleger dieses Universallexici ein Werk, daran noch kein anderer, weder in Deutschland noch außerhalb in anderen Reichen und Staaten, sich wagen dürfen.
Der Zedler umfasste bei seiner Fertigstellung im Jahr 1750 64 Bände und 4 Ergänzungsbände, 284.000 Artikel. Das war Rekord, ebenso die 276.000 Querverweise, die jedoch häufig ins Leere laufen. Die Enzyklopädie ruinierte den Herausgeber und hat vieles mit der Wikipedia gemeinsam.
Querverweise, die häufig ins Leere laufen.
Unklare Identität der Quellen.
Unzählige Autoren.
Unklare Identität der Autoren.
Kein Geld für die Autoren.
Vermutlich stammen die meisten Beiträge aus dem akademischen Proletariat in Leipzig. Die Zedler-Enzyklopädie war die Wikipedia des 18. Jahrhunderts, das erste kollektiv erstellte Buchprojekt der Weltgeschichte,
bestätigt der Philosophiehistoriker Ulrich Johannes Schneider. Während Diderot und D'Alembert in den lexikalischen Olymp auffuhren, sitzend zur Rechten des Brockhaus und zur Linken der Britannica, geriet Zedler in Vergessenheit.
In den Hades des Wissens,
den Limbus der Plagiatoren.
Der Vorwurf lautete, sein Universallexikon könne nur mit der hohen Artikelzahl protzen, weil fremde Enzyklopädien beliehen, geplündert oder komplett übernommen wurden. Die Sichtung der Quellen ist bis heute nicht abgeschlossen. Zweifelsfrei identifiziert wurden
gründliches mythologisches Lexikon von Benjamin Hederich,
gründlich kopiert, check. Vollständiges Materialienlexikon von Nicolas Lemery,
vollständig abgeschrieben, check. Philosophisches Lexikon von Johann Georg Walch,
komplett kopiert, check. Allgemeines Lexikon der Wissenschaften und Künste von Johann Theodor Jablonski,
check. Und viele andere mehr, die Untersuchungen gehen weiter.
Lass uns auch mal ein Lexikon abschreiben, Beauvoir.
Für Autoren, Zeichner, Stecher, Setzer waren Enzyklopädien mit ihrer subskribierten Finanzierung in der Regel ein gutes Geschäft. Topverdiener blieb aber immer der Verleger. Den unglückseligen Zedler hingegen, jenen frühen Copyright-Freibeuter, rafften die Querelen mit der Finanzierung und die Anwürfe des geistigen Diebstahls mit 46 Jahren dahin. Zur Strecke gebracht hatte ihn der Neid der etablierten Kollegen, allesamt größere Bluthunde als der letztlich idealistische Enzyklopädist Zedler. Das tönende Lexikon jetzt endlich im Radio.
Ungebildet. Ungebildet sein, noch nicht den Grad der Kultur besitzen, der sich für das gesellige Leben eignet. Dieser Grad der Bildung besteht nicht in Gelehrsamkeit, sondern in einer feinen Erziehung, in Ausbildung des Geschmacks und Gefühls, in einer übersichtlichen, nicht tiefen, wissenschaftlichen Bildung für den Mann und den Zweck seines Lebens und Wirkens, besonders in einem Studium der gesellschaftlichen Verhältnisse, um überall ohne Anstoß auftreten zu können, überall den Takt zu treffen, der gefällt und eine bleibende Stätte sichert. Bei den Frauen verlangt man eine ähnliche Bildung, nur mit Hinweglassung desjenigen, was nur für Männer gehört, die mehr der Außenwelt angehören, da die Frauen mehr für die innere Welt, die Häuslichkeit, gebildet werden. Auch liegt in ihnen mehr die Bildsamkeit für die Gesellschaft, wie bei den Männern, deren Streben und Tun sich nur auf das Freie und Weite bezieht. Johann Georg Grünitz, Ökonomisch-Technologische Enzyklopädie, Stichwort ungebildet. Band 196, Seite 233, 1848.
Ulrich Johannes Schneider weist darauf hin, dass der Begriff der Enzyklopädie oder des Lexikons lange Zeit gar nicht bindend war.
Bis zum 18. Jahrhundert ist der Titel Enzyklopädie in der europäischen Buchproduktion eher selten. So werden in der Vorrede zu Zedlers Universallexikon alternative Buchtitel aufgezählt, wie
Theatrum,
Thesaurus,
Polyanthea,
Bibliothek,
Museum,
Archiv,
Palast,
Promptuarium,
Pandekta,
Spiegel,
Polymathia,
Schauplatz,
Schaubühne,
Schatzkammer,
Rüst- und Bücherkammer,
Garten oder Messe.
Herausgeber Zedler mutmaßt, solche kleineren Bücher, die aber bombastisch barocke Titel führten, erweckten mehr Aufsehen
als das schlechte Wörtgen-Lexikon oder Wörterbuch.
Die alten Titel evozieren die Enzyklopädie als Wunderkammer in einer Vision von allgemeiner Zugänglichkeit, von Demokratisierung des Wissens. Wie schwer wiegt die Sünde des Plagiats im Bereich der Wissensvermittlung? Nach Ulrich Jürgen Schneider war in diesen Tagen vor dem Zuchtmeister Copyright das enzyklopädische Wissen
ein hauptsächlich umgeschriebenes Wissen. Es gehorcht einer Redaktion, die elaborierte Texte zersetzt und sie allen erreichbar macht. Dieses durch Umschreibung produzierte enzyklopädische Sachwissen entsteht insofern parasitär, als es bereits formulierte Einsichten zum Ausgangspunkt nimmt. Enzyklopädien sind im pragmatischen Sinn Wissensmaschinen mit einem Anspruch auf sachliche Orientierung, Informationsvermittlung und eine Ausrichtung auf möglichst unkomplizierte Benutzbarkeit.
In seinem Buch »Die Erfindung des allgemeinen Wissens – Enzyklopädisches Schreiben im Zeitalter der Aufklärung« beantwortet Schneider auch die Frage, warum in der frühen Neuzeit so oft seltsam oder dreist Fakten geklittert wurden. Zumindest kommt uns das so vor. Aber
es existierte das, was durch Text beglaubigt war.
Eine Haltung, die sich bis in die Generation moderner Lexikonnutzer perpetuiert hat, bei denen die Propaganda der Verlage wirkte.
Schlag nach bei Brockhaus.
Das Lexikon weiß alles.
Das zu glauben, ist eigentlich auch dumm.
Das Lexikon weiß alles, was die Autoren abgeschrieben haben.
Im Jahrhundert vor dem Enzyklopädischen, dem 17., machte sich Sir Thomas Brown, ein redlicher Brite und glänzender Stilist, persönlich an die empirische Erforschung der Fakten. Sein erstes Buch bleibt sein Haupt- und Lebenswerk, wird ihn bis ins Jahr 1672 beschäftigen und erhält einen Ehrenplatz im Bücherschrank der Aufklärung.
Des vortrefflichen Engländers Thomas Brown, der Arzneidoktor, Pseudodoxia Epidemica. Das ist Untersuchung derer Irrtümer, so bei dem gemeinen Mann, und sonst hin und wieder im Schwange gehen. In 7 Büchern also und dergestalt abgefasst, dass darin anfangs von den Irrtümern ins Gemein und dann ferner in denen übrigens 6 Büchern von den Irrtümern, die Mineralien, Gewächse, Tiere, Menschen, Bilder und Gemälde, Welt- und Geschichtsbeschreibungen betreffend, gehandelt wird. Alles mit sonderbarem Fleiß aus dem Englischen und Lateinischen mit Beifügung der lateinischen Kunstwörter in die reine hochdeutsche Sprache übersetzt, mit ungemeinen Anmerkungen erläutert und unterschiedlichen Kupferfiguren versehen, durch Christian Peganium, in Deutsch Rautner genannt, mit kurfürstlich-sächsischem Privilegio.
Ein aufklärerisches Lexikon haben wir hier und eine Enzyklopädie grassierender Fehlmeinungen, die Thomas Brown von 1646 an in 6 Auflagen immer wieder aktualisierte. In ebenfalls aufklärerischer Absicht ins Deutsche adaptiert oder vielmehr fabuliert und brikoliert, werden die Vulgar Errors, so der englische Titel, 1680 von Christian Knorr von Rosenroth, der sich auch Rautner oder Peganus nennt. Welche Irrtümer aber verhandelt nun die Pseudodoxia Epidemica?
Dass der Elefant keine Gelenke habe.
Dass das Pferd keine Galle habe.
Dass der Biber seine Hoden abbeiße, um dem Jäger zu entgehen.
Dass der Eisvogel am Schwanze aufgehängt die Windrichtung anzeige.
Dass der Salamander im Feuer lebe.
Dass Juden stänken.
Dass Lichter sich in der Gegenwart von Geistern verdunkelten.
Dass Kinder von Natur aus Hebräisch sprechen.
Dass der Mann eine Rippe weniger als die Frau habe.
Dass es vor der Sintflut keinen Regenbogen gegeben habe.
Dass unser Heiland nie gelacht habe.
Dass Hannibal den Weg durch die Alpen mit Essig gebahnt habe.
Exotika und Kuriosa finden ebenfalls Eingang in die Enzyklopädie.
Vom Phönix.
Vom Basilisken.
Vom Vogelgreif.
Vom Horn des Einhorns.
Von denen Hundstagen.
Von denen Pygmäen.
Von der Abbildung Adams und Evas mit Nabeln.
Von denen Hieroglyphen der Ägypter.
Von der Schwärze der Mohren.
Vom Osten und Westen.
Von der Frau, die im Bad empfing.
Von Crassus, der nur ein einziges Mal lachte.
Hinter all den Kuriosa steht der aufklärerische Wille, Licht ins Dunkel zu bringen und überkommene Wissensbestände zu entsorgen. Wie Thomas Brown ausführlich im ersten der 7 Bücher der Pseudodoxia Epidemica darlegt, ist der Vater aller Irrtümer der Teufel. Tragischerweise hat der Geschwänzte auch den unbestechlichen Doktor gefoppt. 1655 wird Thomas Brown als Gutachter bei einem Hexenprozess gegen die Damen Amy Duny und Rose Cullender einbestellt und plädiert auf schuldig.
Unser Ende ist so dunkel wie unser Anfang. Unsere Lebenslinie ist bei Nacht gezogen und die mannigfachen Zufälle darin mit unsichtbarem Stift.
Alles Wissen dieser Erde.
Übrigens bedarf es keiner Frage, ob der sogenannte Ungebildete nicht auch fortkommt, nicht auch durchs Leben geht und seine Rolle löset, so gut wie der Gebildete. Die tägliche Erfahrung beantwortet dieselbe zur Genüge. Ja, was noch mehr ist, so kommt der sogenannte Ungebildete oft weit besser fort als der Gebildete. Denn gerade da man von ihm weder feine Erziehung noch Bildung verlangt oder erwartet, so kann er nur seine Kräfte auf seine Beschäftigung, sein Gewerbe richten und wird durch Sachen nicht gestört, die den Gebildeten bald in diese, bald in jene Bewegung setzen, je nachdem die Außenwelt auf ihn einwirkt, die jener unbeachtet lässt, wenigstens ohne tätiges Mitgefühl, indem er nur da fortwirkt, wo sein Beruf ihn hinstellt. Was jener versäumt, bringt dieser hier ein. Und so möchte man sagen, dass beide dadurch das Gleichgewicht in den gesellschaftlichen Zuständen erhalten, was sonst verloren gehen würde, nehme die Bildung überhand. Johann Georg Krünitz, Ökonomisch-Technologische Enzyklopädie, Stichwort Ungebildet, Band 196, 1848.
Fun Facts. Wissen jetzt endlich auch im Radio. Sie Lust? Schlachten wir noch eine heilige Kuh? Die Encyclopædia Britannica wusste ja auch alles.
Beinahe alles.
Glaubte man zumindest.
Bis der amerikanische Physiker und Amateurhistoriker Harvey Einbinder 1964 ein Buch veröffentlichte, in dem er seiner tiefen Unzufriedenheit mit dem angelsächsischen Flaggschiff der Wissensaufbereitung Ausdruck verlieh.
The Myth of the Britannica.
Er hatte im Gegensatz zu uns anderen die Folianten gelesen und darin nicht nur rassistische und nationalistische Stereotypen sowie veraltete Zahlen entdeckt, sondern war auch auf den Grund für diese Nachlässigkeit gestoßen. Zahlreiche Artikel waren seit mehr als 6 Jahrzehnten nicht oder kaum verändert worden.
Ohne Gläubige gäbe es keinen Mythos. Und manchmal werden genau die Leute, die einen Mythos einführen, ungewollt seine Opfer.
Heißt also, dass die ihr eigenes Machwerk gar nicht lasen?
Kein Wunder, bei 24 Bänden.
Aber der unermüdliche Dr. Einbinder hat nicht nur sorgfältig geprüft, sondern obendrein noch in den älteren Ausgaben nachgeschlagen.
Ein Herkules unter den Science-Busters.
Wahrscheinlich der einzige seiner Art.
Dabei entdeckte er, dass die Britannica die Initialen von Autoren, die schon gestorben waren, entfernte, um das Alter der Artikel zu verschleiern und somit das fahrlässige und wiederholte Abschreiben ungeprüfter Information.
Betrüger am Werk!
Der gute Doktor enttarnte den Betrug anhand der veralteten Literaturhinweise. Die australische Zeitung The Age konstatierte 1966:
Er zeigte unstrittig, dass die Britannica kein komplett unabhängiges und absolut unfehlbares allgemeines Nachschlagewerk ist. Dass 666 Artikel der Ausgabe von 1963
666. Die Zahl des Teufels.
Unnützes Wissen.
Aus Ausgaben, die bis 1875 zurückreichten, nachgedruckt wurden und dass mittlerweile der amerikanische Einfluss auf die Verlagspolitik vorherrschte.
Was so viel heißt wie, das Geld ging in die Werbung, nicht in die Verbesserung der Qualität. The Age kommt in ihrem Artikel über Einbinder und die Britannica bereits 1966 zu dem Schluss:
Vielleicht sind die Tage der riesigen Generalenzyklopädien gezählt. Die Rate wissenschaftlicher Entdeckungen und gewerblicher Erfindungen steigt so rasch, dass die Herausgeber an konstantem Kopfschmerz leiden müssen.
Spätestens hier wird der Kinderglaube an die Allmacht von Wissenssammlungen zu einer Farce. Spätestens hier setzte der Niedergang der Wahrheits- und Wirklichkeitsideologie ein.
An ihre Stelle ist der geballte Unsinn der alternativen Fakten und Fake News getreten, den fleißige Heinzelmännchen Tag und Nacht aus den stinkenden Tiefen des Internets zusammentragen.
Denn die McDonaldisierung des Wissens wirkt sich auch auf die Qualität dieses Wissens aus. Und ähnlich wie der Nährwert des Fastfoods ist auch der Nährwert geklitterter Desinformation gering.
Was spuckt die Glotze aus? N24 Verschwörungstv. Trashiges Bildungsfernsehen in lexikalischer Aufmachung. Knoppisierte History im ZDF.
Zentrum der Finsternis.
Verknoppte Informationen.
Fortlaufend kopierte Häppchen lebendiger Geschichte in Laientheateraufführungen.
Der Wiedergänger Hitler als Quotenesel.
Edutainment, die Kunst, Wissen zu schrumpfen.
History McNuggets.
Für die Theatergummis erledigt Exploitation-Impresario Milo Rau die Drecksarbeit als Reenactment.
Zeitgenössisches Elend als Autorentantieme.
Copyright auf Völkermord.
Dann schon lieber ein Lexikon abschreiben, als solches Schmierentheater sich anschauen zu müssen.
2014 verliert das gedruckte Lexikon die letzte Schlacht gegen die Wikioten. Bertelsmann stellt den Druck der Brockhaus-Enzyklopädie ein. Bis in seine letzten Tage bleibt das Lexikon ein Instrument zur Verbreitung von Ideologie. Sei es die Ausmerzung populärer Irrtümer, die sich die Pseudodoxia Epidemica aufs Banner geschrieben hatte, seien es die blumigen, weit abdriftenden Artikel in den Konversationslexika des frühen 19. Jahrhunderts, die jeder Idee eines modernen Lemmers Hohn sprechen. Stets läuft unvermeidlich der Tagesdiskurs im Subtext mit. Denn der Stand des Wissens und der Wissenschaft war 1646 ein anderer als 1814 oder 1989.
Of course.
Geehrtester Leser, niemals ist an dem Wachstum der Künste und der Wissenschaften mehr gearbeitet worden als in den jetzigen Tagen. Die Anzahl der Menschen und zugleich der Künstler und Gelehrten wächst täglich zusehends. Die Gedächtnisgelehrten oder diejenige Klasse der Gelehrten, welche das erlernte Lehrgebäude ihrer Wissenschaft nicht anders als wie die Nonnen den Psalter an den Fingern herzusagen wissen, kommen ganz aus der Mode. Ihr ehemaliges Ansehen ist nunmehr gänzlich gefallen und sie selbst verlieren sich allmählich. Dagegen rühmet und erhebet man alleine die, welche ihren Verstand anstrengen, ihre Wissenschaft durch Nachdenken und Überdenken begreifen und solche auf demonstrativische Art wieder vorzutragen suchen.
Selber denken, meinte schon im 19. Jahrhundert der glücklose Zedler in der Vorrede zu Band 19 seines Universallexikons.
Hat er bei Kant abgeschrieben?
Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen.
Die Missachtung dieser Regel ist ja bekanntlich auch der Grund, warum seinerzeit bei Bouvard und Pécuchet alles schief ging.
Man kann sagen, dass Bouvard und Pécuchet immer wieder denselben Fehler begehen, indem sie sich unter Wissenschaft einen Katalog von Regeln vorstellen, die zur praktischen Verwendung bestimmt sind. Indem sie also von Argumenten nichts wissen und, was immer ihnen gedruckt begegnet, als Handreichung verstehen wollen.
Fasst Thomas Steinfeld in der Süddeutschen Zeitung zusammen.
Und welche Handreichung biete ich meinem hochverehrten Publiko? Kaum mehr als einen Fragenkatalog. Ist Wissen Macht? Sind nicht vielmehr Soft Skills Macht? Wird Wissen überschätzt? Wird Wissenschaft überschätzt? Liegt nicht eine große Blödigkeit im aktuellen Wissenschaftskult, wie er sich viskos in ungezählten Dokus quer durchs Fernsehprogramm ausbreitet? Haben wir vielleicht alte Irrtümer getilgt, wie Weiland der ehrenwerte Thomas Brown, aber dafür neue eingeführt? Oder liegt der Fehler ganz woanders? Userin Caro vermutet auf der Website Literaturismus.net:
Ich glaube, das ist in Zeiten von Google und Wikipedia unser Hauptproblem. Wir verblöden, weil wir unser Gehirn in fremde Medien outsourcen. Das ist es, was mir persönlich Angst macht und mich ärgert. Wir geben die einfachsten Gleichungen in den Taschenrechner ein. Wir können keine Gedichte mehr auswendig aufsagen. Ich jedenfalls nicht.
Trost spendet ein letztes Mal der eloquente Grünitz. Und er sagt uns, ungebildet heißt doch nicht dumm. Da lässt sich noch was machen. Auch Sie, geliebter Leser, Hörer, durften gerade ein knappes Stündlein in den Spiegel der Bildung blicken.
Wer sich nun in keiner Beziehung in diesem Spiegel erblickt, ist ungebildet, weiß sich nicht zu nehmen, stößt überall an und stockt in der Unterhaltung des gewöhnlichen Lebens, das heißt im Umgange mit der Welt. Ungebildet sein heißt hier nicht roh sein, sondern nicht den Grad der Kultur besitzend, um in jedem gebildeten Zirkel ohne Missfallen erscheinen zu können. Es gibt selbst Gelehrte, die einen Schatz von Wissen besitzen, sich aber gar nicht in der Welt zu nehmen wissen, überall anrennen und anstoßen. Es geht ihnen also, bei aller Gelehrsamkeit, dieser Grad der Erziehung ab, der ihrer Gelehrsamkeit Geltung verschaffen würde. Es gibt Menschen, die weiter gar keine Bildung genossen haben, deren glückliche Naturgaben sie aber auf einen Grad der Bildung stellen, der einen Schatz von Wissen und Erfahrungen vermuten lässt, indem sie einzelne Brocken zur Schau tragen, aber weise ihre geringen, oft nur erborgten Kenntnisse und Lebensart verdecken und jedes auf den Zahn fühlen zu umgehen wissen. Sie sind aber mit den Zuständen des Lebens bekannt, haben sich gleichsam in die gute Gesellschaft durch äußere Glücksgüter unterstützt oder durch die Gaben der Unterhaltung gedrängt und ihr dreistes und keckes Auftreten verschafft ihnen eine gewisse Geltung. Allein sie dürfen nicht in Zustände kommen, wo sie sich gehen lassen können. Denn da tritt ihr Mangel an Erziehung und Bildung gleich hervor. Die Tünche geht verloren und der Mangel des Reellen zeigt sich beim Herausfallen aus der Rolle. Es gehört daher, um nicht ungebildet zu sein, außer den sich verschafften Kenntnissen, der frühe Umgang mit Menschen von Erziehung und Bildung, wo dann beide Eigenschaften gleichsam Naturgaben werden, sie einen nicht verlassen unter allen Umständen des Lebens.
Das waren schöne Zeiten, als man in einer Enzyklopädie Lebenshilfe fand.
Übrigens, Picochet, wusstest du, dass man einen Ausdruck wie der Herkules unter den Science Busters als fossianische Antonomasie bezeichnet?
Extrem unnützes Wissen.
Aber kannst du vielleicht mal bei Wer wird Millionär brauchen?
Eher werde ich von einem herunterfallenden Lexikon erschlagen.
Die menschliche Dummheit und der Tod des Lexikons von Ulrich Bassange. Es sprachen Beate Himmelstoß, Jenja Lacher, Aurel Mantai, Xenia Thieling und der Autor. Technik Monika Xenger. Regie der schamlose Kopist Ulrich Bassange. Für die Redaktion zeichnet der bekennende Enzyklopädist Martin Zein.
Nochmal von vorne. Was ist denn ein Lexikon?
Ein Lexikon ist eine Materialisation.
Denk dir einfach ein J.
Material. Materialisation.
Materialisation. Du musst das eh sprechen, ne?
Ja, ja.
Materialisation.
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 Leute. Ein Lexikon ist eine Das wird nix.
Ein Lexikon ist eine Digga, das ist hart. Okay, pass auf. Ein Lexikon ist eine Materialisation. Okay.
Ein Produkt der Wissensmaschine Bayerischer Rundfunk 2018.